Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute zu Gast Andreas Unseld. Er ist General Partner von UVC. Kennt ihr natürlich UVC. Mittlerweile Stammgast hier bei uns im Podcast, einer der bekanntesten Fonds aus Deutschland. Und Andreas ist bei UVC unter anderem für den Mobilitätsmarkt zuständig. Hat auch noch andere Themen, andere Deep Tech Themen vor allem unter sich. Aber naja, wir haben gesprochen, weil uns hier im Podcast so ein kleiner Trend aufgefallen ist, der ein bisschen besorgniserregend scheint, nämlich dass Mobilitätsstartups sich gerade etwas schwerer tun als früher. Es gab relativ viele Insolvenzen, vor allem auch im E-Bike-Segment oder auch unter den Scootern. Ihr habt es ja mitbekommen. Lawrence Leuschner, der Tier-Mobility-Gründer, war neulich hier zu Gast, hat über die Fusion mit seinem Mitbewerber Dot gesprochen. Auch das natürlich kein Zeichen davon, dass es dem Markt richtig gut geht. Lilium, also das Flugtaxi-Startup, auch inzwischen nur noch ein Bruchteil dessen wert an der Börse, was es mal wert war und so weiter und so fort. Also es gibt relativ viele negative Schlagzeilen und das war der Grund, warum wir gedacht haben, wir müssen mal darüber sprechen und zwar mit einem Investor, also mit einem Experten für den Mobilitätsbereich und deswegen freut euch jetzt auf ein richtig cooles Gespräch mit Andreas Unseld, General Partner von UVC. Viel Spaß dabei.
Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern.
Interview. Andreas, hallo, freut mich sehr.
Jan, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, willkommen im Podcast und cool, dass wir sprechen, auch wenn das Thema, ich weiß gar nicht, ob wir sagen können, unangenehm ist, das stimmt wahrscheinlich gar nicht, aber wir versuchen gleich mal so ein bisschen Ordnung und Übersicht reinzubringen in den ganzen Mobilitätsmarkt, da passiert gerade relativ viel, aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu dir und zu euch, ne?
Ja, sehr gerne, genau. Vielleicht kurz zu uns, UVC Partners, klassischer Frühphasenfinanzierer, wir durften ja schon ein paar Mal bei euch im Podcast sein. Wir investieren in B2B Deep Tech, sind dort relativ breit aufgestellt, machen Cleantech, Deep Tech, Enterprise Software, aber eben auch Mobilität. Um das Thema Mobilität kümmere ich mich zusammen mit einem weiteren Partner, dem Ingo Potthoff. Der Ingo macht dabei bei uns eher die Mobility Services, also beispielsweise Flixbus oder Finnauto. Ich bin eher für die Deep Tech Themen zuständig, habe also zum Beispiel in Deep Drive investiert in unserem aktuellen Portfolio, durfte aber am Anfang letzten Jahres zum Beispiel auch Wimca, ein Portfoliounternehmen von mir, erfolgreich an Battery Ventures verkaufen. Was gibt's noch zu mir zu sagen? Bin seit 20 Jahren in der Gründungsszene unterwegs, mit sehr großer Freude, darf seit 13 Jahren Venture Capital machen. Ich habe damals UVC mitgründen dürfen, bin also einer der Gründungspartner und habe neben eben dem Thema Software und künstliche Intelligenz auch das Thema Mobilität, wie bereits erwähnt, bei mir mit drinnen.
Und wenn du sagst, du darfst seit 13 Jahren Venture Capital machen, ist das gerade schon vielleicht die perfekte Überleitung zu, ist es gerade angenehmer, Venture Capitalist zu sein als Gründer?
Ach, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, wir stehen in der Beziehung auf der gleichen Seite. Wenn es für Gründer unangenehm wird, dann wird es auch für Venture Capitalists unangenehm. Und wenn es für Gründer schön ist, dann ist es meistens auch für Venture Capitalists schön. Klar, der Markt hat sich doch verändert. Es ist schwieriger geworden, Runden zu racen. Gleichzeitig ist die Frühphase, in der wir investieren, nach wie vor kompetitiv. Wir sehen tolle Investitionsmöglichkeiten. Es gibt aber natürlich auch einen starken Mitbewerb, der da versucht mitzumachen und der da auch erfolgreich mitmacht. Wenn wir jetzt gemeinsam investiert sind, kümmern wir uns ja auch sehr, sehr stark darum, dass die Portfoliounternehmen anschlussfinanziert werden. Und da brauchen wir mittlerweile schon länger, um Runden zu racen. Nichtsdestotrotz, jetzt im Deep Tech Segment, wo wir hauptsächlich unterwegs sind, ist es nach wie vor sehr angenehm, unterwegs zu sein. Gerade in den letzten 6 Monaten haben wir beispielsweise mit Aleph Alpha und Takto ganz tolle Anschlussfinanzierungsrunden closen dürfen.
Ja, tolle Namen, ne, muss man schon sagen. Trotzdem vielleicht mal, wir hatten ja hier im Podcast jemand erzählt, ein Gründer hat gesagt, der Unterschied zwischen einem VC und einem Gründer ist eigentlich, dass der VC oder der Gründer vielmehr hat das Portfolio, die die Portfoliomenge 1. Ne? Der VC hat die Portfoliomenge, ich weiß nicht, 50 oder 100 oder sowas. Ne? Und der Gründer, wenn er dann im falschen Marktsegment unterwegs ist, kann dann halt wirklich auch sagen wir, im Vergleich zum VC deutlich mehr Probleme haben vielleicht. Ne?
Absolut, klar. Also die Intensität beim Gründer besteht darin, dass er eben eine Sache durchbringen muss und dort natürlich im Day-to-Day-Business wahnsinnig eingebunden ist. Die Intensität im Venture-Capital-Segment besteht darin, dass wir natürlich jeder ein großes Portfolio haben. Ich darf mich um 7 Unternehmen beispielsweise kümmern. Und da ist natürlich nicht nur bei einem immer was los, sondern bei irgendwie 3, 4 immer etwas gleichzeitig. Und das macht dann die Arbeit. Vom Risikoprofil muss man aber ganz klipp und klar sagen, ist es auf den ersten Blick der Gründer ein bisschen benachteiligt. Auf den zweiten Blick weiß ich es gar nicht so genau.
Weil die Upside auch eine andere ist, ne?
Einmal ist die Upside eine andere. Zweitens mal, Teil des Geheimnisses ist es ja auch, dass wenn es einen Exit gibt, auch wenn es kein so sonderlich guter Exit ist, geht der Gründer meistens oder die Gründerin meistens mit Geld auch raus, auch wenn es dann nicht irgendwie hunderte von Millionen sind, aber auch wenn man mal 1, 2 oder 3 Millionen mit nach Hause nehmen darf, dann ist es ja eine Sache, die nicht das Schlimmste ist, was einem im Leben passieren darf. Und du darfst auch eins nicht vergessen, wir VCs sind ja immer daran angehalten, mitzuinvestieren. Also der Klassiker ist, dass so ein Venture-Fonds zu 2% zum Beispiel vom Management, also der Partnerschaft dargestellt wird. Und das heißt also, da hast du dann, wenn du 13 Jahre im VC bist, auch wirklich einen signifikanten Betrag im Feuer. Und man sagt so schön bei uns, wenn du keinen Erfolg hast, dann hast du weder Geld noch einen Job. Also es macht dann wirklich gar keinen Spaß.
Und ich finde es total cool, dass wir sprechen. Du hast ja gerade gesagt, es ist irgendwie immer was los in euren Portfoliounternehmen. Und die Frage, also ich hatte neulich mit dem Matthias Ockenfels und Felix Klühr gesprochen von AG Capital. Also Matthias von Speedinvest kennt man hier auch gut im Podcast, schon oft hier gewesen. Und wir hatten über Cake gesprochen und da kam ja irgendwie so der Verdacht auf, im Mobility-Bereich, da ist eine Menge los und es sind nicht nur gute Nachrichten gerade. Ne? Und dann haben wir so ein bisschen tiefer reingeguckt und es gab schon sehr, sehr viele Insolvenzen. Deswegen war die Frage, wenn du bei euch so drauf guckst und vielleicht so ein bisschen rauszoomst, wie ist die Stimmungslage aus deiner Sicht im Mobilitätsbereich?
Ja, ich glaube, das muss man mehr geteilt sehen. Also bei uns mal die schnelle Antwort ist hervorragend.
Weil also die Services macht viel, ne?
Genau, weil wir andere Sachen machen als das, was gerade eben pleite geht. Mhm. Genau, also wir haben viel Services mit Flixbus, sind profitabel, haben sich letztes Jahr wahnsinnig entwickelt, sind jetzt bei über 2 Milliarden Umsatz, wollen dieses Jahr nochmal eine ganze Schippe drauflegen. Also es ist wirklich eine tolle Erfolgsgeschichte. FinAuto gerade nochmal 100 Millionen Runde geclosed, hat innerhalb von kurzen Jahren wirklich auch einen signifikanten dreistelligen Umsatzbereich pro Jahr gekommen. Aber zum Beispiel auch Unternehmen wie Deep Drive, die sind noch früher, erzähle ich gerne nochmals was dazu, entwickeln sich gerade eben richtig, richtig gut. Ja, aber es gibt, wie gesagt, andere Bereiche und da können wir gerne jetzt ein bisschen drauf eingehen, die tun sich gerade eben schwer.
Ja. Eigentlich ganz spannend, ne? Habe ich mir gerade mitgeschrieben, wenn man dann so Flix und Finn nebeneinander hält, dann sieht man schon FI und so, das ist eigentlich eine ganz gute, hat man schon mit Markennamen schon mal eine ganz gute Parallele, ja. Vielleicht ist das schon Teil des Problems, weil vielleicht ganz kurze Seitennotiz, ich hatte neulich mit jemandem drüber gesprochen, dass bei Flixbus ja die Diskussion jetzt war, lange intern, ob man Greyhound umbenennen soll, ne, diese Akquisition. Kannst du wahrscheinlich keinen aktuellen Stand sagen, aber das ist, finde ich, eine spannende Diskussion, diese Greyhound-Busse aus den USA, die gekauft wurden, ne?
Ja, also kann ich dir auch nicht zu viel oder darf ich auch nicht zu viel sagen. Und by the way, dadurch, dass die sich ja so langsam auch IPO-ready machen, ohne dass wir wissen, wann es tatsächlich passieren wird, ist jetzt auch der klassische oder die Informationen, die wir bekommen, auch nur noch die Informationen, die der Markt bekommt. Also weiß ich von daher nichts drüber. Mhm. Gleichzeitig, ich glaube, was man sagen kann, was auch bekannt ist, dass die Integration von Greyhound, was ja wirklich ein Riesenbrocken ist, extremst gut läuft, beziehungsweise bereits schon extremst gut gelaufen ist.
Mhm. Seid ihr denn, also ich meine, Flix ist ja so eine, sagen wir, one of its kind, ne? Die sind ja mittlerweile durch Akquisitionen und sowas wirklich, ich weiß nicht, Monopolist oder zumindest nah dran irgendwie in vielen Märkten. Seid ihr denn in so Sachen investiert wie Scooter zum Beispiel? Da gab es ja also quasi das Gegenteil. Da waren wir ja quasi in der Anfangszeit von Flix, gab es auch viele Wettbewerber, dann wurde es konsolidiert und das ist ja jetzt im Scooter-Bereich auch passiert gerade. Seid ihr da irgendwie drin?
Nein, Gott sei Dank nicht. Vielleicht der Unterschied. Wir machen typischerweise keine klassischen Landgrabbing-Games. Ja, also Scooter, super spannender Bereich, will da auch gar nichts Negatives sagen. Auch, glaube ich, ein Mobilitätskonzept, das zum ganzen Teil bleiben wird. Gleichzeitig ist es so, ein Scooter-Business zu betreiben, ist schwierig zu deployen, aber gleichzeitig von seiner Struktur des Businesses relativ einfach. Bei Flixbus haben wir schon früh gesehen, ja, da gibt's Konkurrenz. Gleichzeitig hatte Flixbus schon von vornherein extrem guten Gameplan, wie sie zum Beispiel am Anfang Deutschland erschließen. Und es war auch absehbar, dass sie praktisch für andere den Markt zumachen können. Zum Beispiel dadurch, dass sie die größten Buspartner akquirieren oder dadurch, dass sie relativ schnell das größte Streckennetz haben. Und wir haben uns immer den Scooter-Bereich angesehen. Wir waren auch ein paar Mal kurz davor zu investieren. Das muss man vielleicht auch ehrlicherweise sagen. Haben wir gesagt, okay, was ist, du musst wahnsinnig viel Kapital deployen. Es ist kein Asset-Light-Geschäftsmodell, wie jetzt zum Beispiel in Flixbus. Uns gehören ja die Busse nicht, sondern wir sind ja letzten Endes nur in Anführungszeichen der Betreiber der Plattform und der Lizenzgeber für die Strecken. Und das ist eben im Scooter-Bereich anders. Das heißt also, du musst da viel stärker kämpfen, um mit deinen Unit Economics profitabel zu werden. Und wenn du es eben nicht wirst, dann verbrennst du unfassbar viel Geld.
Ich weiß trotzdem hier aus anderen Gesprächen mit Vertretern eures Fonds, dass Asset Light ist nicht immer eure Devise. Ne? Ihr macht auch Hardware relativ viel und Hardware ist ja per se erstmal meistens zumindest kapitalintensiver, ne?
Absolut. Und nein, wir sind kein Investor, der nur Asset Light macht, sondern wenn du in unser Portfolio schaust, dann findest du auch Sachen wie ESA Aerospace, also die wirklich einen Satellite Launcher bauen, und das Full Stack, also das kostet wahnsinnig viel Kapital. Gleichzeitig ist dort immer die These, okay, wenn ich dieses Kapital investiere, dann habe ich auch eine Technologie am Ende des Tages in der Hand, die sich dann differenziert, ja, und einen technologischen Wert. Bei den Scootern habe ich natürlich nachher Login-Effekte, die der Markt oder die praktisch meine Brand erzeugt. Aber ein Scooter kann im Prinzip jeder auf die Straße stellen und musst ja auch keinen eigenen Scooter bauen, um ein Scooter-Business zu betreiben.
Wenn wir da jetzt mal die Brücke schlagen, vielleicht zu einem anderen Bereich, so die Flugtaxi-Anbieter, Lilium, Volocopter und so weiter, da treffen ja so ein paar Aspekte dann auch zu, aber die sind auch nicht Asset-Light, ne? Aber und wahrscheinlich Login-Effekte haben sie vermutlich auch nicht, ne? Aber so mit ESA Aerospace könnte man sie schon vergleichen.
Naja, also genau, es ist weder Asset-Light. Login-Effekte muss man sehen, aber gehört erstmal nicht, ist erstmal nicht Teil der These, ja, sondern wenn man jetzt zum Beispiel so ein Lilium ja auch in unserem Portfolio, aber erst seit relativ kurzem ansieht, dann kann da schon
Lilium ist bei euch im Portfolio?
Lilium ist tatsächlich bei uns im Portfolio.
Ach, das hatte ich jetzt gar nicht gesehen. Okay, ja. Perfekt. Okay.
Genau. Ja.
Noch spannender.
wenn du dir das Modell anschaust, ist es im Prinzip die gleiche These wie ESA Aerospace. Ja, es wird nach elektrifizierten Flugmöglichkeiten gesucht. Den großen Jumbo elektrifiziert bauen, das können wir noch nicht. Das ist Batterietechnologie etc. noch nicht weit genug. Das heißt, man sucht nach einem Eintritt in den Markt. Und der erste Eintritt sind dann eben kleinere Flugtaxis. Ja, das ist mittlerweile technisch hinzubekommen, ist natürlich auch schwer. So, und die These ist, wenn du das hinbekommen hast, also wenn du dort fliegst, dann ist es auch etwas wert, weil es viele Benutzergruppen, zum Beispiel Konzernchefs oder High-Net-Worth-Individuals, die fliegen wollen oder auch aufs Fliegen angewiesen sind, natürlich umweltfreundlich unterwegs sein wollen. Ja, das ist mittlerweile ein ganz, ganz starker Treiber und das kannst du, wenn du fliegst, eigentlich nur mit Elektromobilität schaffen. So, dass du da einen Beachhead-Markt hast, der groß genug ist und der sich dann wieder segmentiert. Also Volocopter ist ja in den sehr stark kurzen Distanzen unterwegs, ist ja auch, sagen wir mal, vom Marktlaunch vermutlich ein bisschen oder ist ein bisschen vor Lilium. Lilium macht dann das Anspruchsvollere, ja, weil die machen Vertical Takeoff und Landing, ja, aber gehen dann transistieren in einen flügelgetriebenen Flug, der sehr energieeffizient ist. Das heißt also, du wirst mit diesen Flugtaxis dann auch 100, 200, 300 Kilometer fliegen können.
Und hat sich da euer Blick drauf geändert? Also ich glaube, das ist ja auch wahrscheinlich in vielen Märkten so, ne? Plötzlich kommt so der Realitätscheck, ne? Also Scooter, ich würde mal sagen, die E-Scooter-Anbieter, die Investoren, die da rein investiert haben, sind ja auch nicht alle von gestern, ne? Ging wahrscheinlich mit einer starken These da rein, dann hat sich die verändert. Ist das beim Flugtaxi-Bereich auch so oder würdest du sagen, die These von Tag 1 an funktioniert noch?
Die These hat sich natürlich über die Zeit verändert. Das muss man aber auch fairerweise dazu sagen. Wir sind erst seit relativ kurzem bei Lilium investiert. Das heißt also, unsere Investitionsthese, die gilt noch. Ja, wenn ich Lilium von ganz früher, die sind ja auch aus der Unternehmertum heraus entstanden. Also ich habe schon, ich glaube, 2010, 2011 das erste Mal mit denen zusammengesessen. Ja, da war noch sehr stark diese die These, wir können diese Flugtaxis auch so günstig herstellen, dass im Prinzip irgendwie das ein Flugverkehr für jeder Mann, jede Frau wird. Ich glaube, da hat sich natürlich die These schon geändert. Da gab es natürlich irgendwo auch, da ist auch die Realität eingetreten. Also das heißt, also zumindest, solange man das noch nicht in Wahnsinnsskalen produziert, werden diese Fluggeräte natürlich relativ teuer sein. Ja, und du wirst das nicht irgendwie, also ich werde nicht mein eigenes Flugtaxi haben, sondern es ist dann tatsächlich eher wirklich Taxibetrieb und wahrscheinlich am Anfang auch noch nicht ganz billig.
Dann trotzdem nochmal, ihr seid da jetzt relativ spät rein, sagst du, nach dem Spec ist das dann, oder kannst du nochmal kommentieren, ob nach dem Spec, aber seid ihr auch Spätphaseninvestor? Eigentlich nicht, oder?
Nein, also wir sind Frühphaseninvestor und Lilium war natürlich bei uns auch intensiv diskutiert. Warum sind wir eingestiegen? Weil wir sehr stark an das Team glauben. Wir haben natürlich auch eine Technologie-Due Diligence gemacht. Das hat uns wirklich beeindruckt, was die da geschaffen haben. Ja, und die These muss natürlich auch noch aufgehen, aber die These ist, dass die wirklich es schaffen, hier in Deutschland eine neue Industrie, nämlich Elektrofliegen, zu definieren. Und da sehr weit vorne sind. Ja, und jetzt sind die natürlich vom Finanzierungszyklus her spätphasig, ja, vom Marktgang aber genau unsere Phase. Also wir investieren gern dann unser Geld, wenn wir glauben, dass die mit unserem Geld, sagen wir mal, den initialen oder das Gründer mit unserem Geld den initialen Markteintritt erreichen können. Ja, und das trifft auf Lilium zu. Und wir drücken uns alle die Daumen, dass wir im Laufe des Jahres den Erstflug sehen werden.
Ist ja auch, wusste ich gar nicht, okay, stark. Aber ist ja auch eine spannende Balance, ne? Wenn man sagt, so in der Finanzierungsphase spätphasig, aber in der Entwicklung noch frühphasig, kennt man eigentlich auch selten, ne? Das klingt fast ein bisschen paradox.
Ja, obwohl es für uns wiederum ein Stück weit typisch. Ja, und jetzt also, bitte nicht falsch verstehen, ist so ein Flugzeug zu bauen, was wirklich auch zugelassen ist und für die Personenbeförderung zugelassen ist, ja, das dauert. Mhm. Ja, das machst du nicht einfach mal so. Da zählt ganz, ganz, ganz viel mit rein. Ja, das Ding darf halt nicht abstürzen. Mhm. Und wir haben andere auch Technologien im Portfolio. ESA Aerospace ist auch sowas. Also, wo wir in ESA Aerospace investiert haben, vielleicht ein bisschen andere These. Aber da war auch klar, ja, die werden hunderte von Millionen brauchen, bis diese Rakete das erste Mal fliegt.
Spannend. Da kann ich jetzt die beiden Geschäftsmodelle gar nicht nebeneinander legen und sagen, woran ich lieber investiert hätte. Aber unabhängig dessen, ich finde das einen total spannenden Case. Ich finde hier bei Lilium ist nochmal hinzukommt die öffentliche Wahrnehmung jetzt, weil die an der Börse sind. Ne? Was macht das mit einem Unternehmen? Weißt du das? Weil ich habe den Frank Thelen neulich bei Philipp Westermeier war das im Podcast gehört, der hat geschwärmt von Lilium. Ne? Der war irgendwie total begeistert, hat gesagt, solche Dinge braucht Deutschland. Und das baut einen dann so psychologisch wieder ein bisschen auf. Aber wenn man den Börsenkurs sieht, denkt man eher so, da muss die Stimmung eigentlich relativ am Boden sein.
Ich glaube, die Stimmung im Unternehmen ist nicht im Boden. Ja, die kommen super gut voran, von dem in Klammer sind ja auch börsennotiert, was sie uns sagen dürfen. Also ja, natürlich kann man so bezeichnen, aber ich würde mich eher auf die Seite von Frank stellen und nicht nur eher, sondern definitiv auf die Seite von Frank. Es ist natürlich für ein Unternehmen, das mit einer reinen Technologie und ohne jetzt Umsatzzahlen zu haben an die Börse geht, immer ein schwerer Weg, weil wie funktioniert die Börse? Du kriegst ein Set an Informationen und das Set an Informationen bei einer Company wie Lilium ist jetzt erstmal, wir verbrennen Geld. Das ist ganz normal, weil wir müssen ja noch Technologie entwickeln und wir machen noch keine Umsätze. So, und das schlägt natürlich immer auf das Gemüt der Anleger, die keine weiteren Informationen haben. Ja, und es ist auch schwer, neue Informationen zu produzieren. Ich gebe da aber ein Beispiel bei Lilium. Neulich hat mal die Lufthansa angekündigt, dass sie sich auch dafür interessiert, hier Liliums zu kaufen. Und dann ist der Börsenkurs sprunghaft in die Höhe gegangen. So, und dann ist das wieder verpufft. Und Lilium aus meiner Sicht wird, sobald die einen Erstflug haben, dann auch Verträge schließen, in den Modus kommen, dass sie regelmäßig positive News generieren können und dann zukünftig auch positive Zahlen. Und das ist auch unsere Investmentthese. Wir haben ja den Kurs gesehen, als wir eingestiegen sind. Und wir haben natürlich auch den Kursverlauf gesehen, als wir eingestiegen sind. Dass aber sobald wir praktisch mal diesen Punkt überschritten haben, ja, dass es relativ intuitiv ist, dass sich dieser Wert dann auch wieder nach oben entwickelt. Und zwar signifikant.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, auch wenn ich jetzt keine Details habe und das auch gar nicht richtig verstehe, aber ich bin ein totaler Fan von so Unternehmen wie Lilium, weil ich mag halt Gründer, die irgendwie aufstehen für eine Idee, die halt weltverändernd sein kann oder zumindest so Teilaspekte von der Welt verändert. Ne? Ich finde, ein anderes gutes Beispiel ist auch, Sono Motors, ja, denen geht es ja auch nicht richtig gut. Die haben jetzt, glaube ich, zwar die Kurve so ein bisschen hinbekommen, aber die haben ja auch sehr, sehr lange an einer sehr verrückten Idee gearbeitet. Aber ich finde, das ist gerade Gründertum, wie man es eigentlich auch, also auch Investoren wie ihr müssten ja sowas eigentlich total gerne fördern, weil da hast du ja so passion-driven Entrepreneure, ne?
Also absolut. Ich rede bloß ungern von fördern. Ja, also wir helfen gerne jedem. Jedem Gründer, jeder Unternehmerin, das findet man super und genau für solche Themen. Ja, und wir machen auch riskante Investments. Also ich gebe dir ein Beispiel. Im letzten Vorhaben haben wir zum Beispiel auch in Proxima Fusion investiert. Mhm. Ja, das ist das führende Team, also weiß keiner so richtig, aber Deutschland ist führend bei einer Fusionstechnik und zwar beim Stellarator-Prinzip. Ja, da haben wir im Greifswald das System, was am allerweitesten ist, dass du auch schon mehrere Minuten permanent betreiben kannst. Das ist immer weit vor jedem Tockermarkt. Das ist praktisch das konkurrierende Konzept mit magnetischem Einschluss. Mhm. So, und natürlich ist es auf der Zeitachse und natürlich ist es auch finanziell und natürlich ist es auch technisch ein großes Risiko in Fusion zu investieren. Ja, wir wissen ja nur, dass es die Physik zulässt, aber richtig auf der Erde bewiesen haben wir es noch nicht. So, und da ist es zum Beispiel, dass wir da wirklich das Bloody Seed Investment gemacht haben. Warum? Weil wir gesehen haben, Deutschland ist endlich mal führend in der Technologie und das führende Team gründet aus, die müssen wir einfach finanzieren. Ja, die entwickeln sich super, aber das wird auch noch eine Weile dauern. Aber das ist genau die These von UVC, in solche Themen zu investieren. Weil wir wollen Geld verdienen, das ist uns wichtig, aber wenigstens genauso wichtig ist es, dass wir einen Beitrag zur positiven Zukunft unserer Gesellschaft und der Welt liefern. Ja, und wenn man sich zurzeit die Nachrichten anschaut, dann kann man ja auch mal pessimistisch werden. Hm. Noch pessimistischer, als wenn man sich den Börsenkurs von Lithium anschaut. Hm. Und ich glaube aber fest dran, dass wir unsere Gesellschaft mit Technologie, mit Gründertum und mit der Kombination von beiden in eine extremst positive Richtung treiben können. Ja, also ein Beispiel für mich, wenn ich da kurz ausholen darf, ist für mich das Thema Klimawende. Ja, also wir lesen heute noch in der Zeitung, das ist alles ganz schrecklich und das ist es auch. Ja, das will auch keiner irgendwo absprechen. Aber wenn du dir mal anschaust, was Unternehmer geschafft haben, klar, auch viel in China, muss man in diesem Fall dazu sagen, indem sie Solarpaneele, Windkraftanlagen und Speicher so günstig gemacht haben, ist phänomenal. Ich glaube, im letzten Jahr wurde ein halbes Terawatt an erneuerbarer Energie weltweit zugebaut. Ja, wir sind da auf einer exponentiellen Kurve. Und ich habe neulich mal so eine schöne Hochrechnung gesehen, das mag noch keiner glauben, aber wenn praktisch diese Technologie der klassischen Innovations-S-Kurve folgt, das heißt, sie fängt langsam an zu skalieren, skaliert dann exponentiell und gerät dann irgendwann in eine Sättigung. Ja, wenn das hier auch eintritt, dann werden wir 2035 weltweit alle elektrische Energie aus Erneuerbaren generieren und 2050 alle Primärenergie aus Erneuerbaren. Man traut sich das noch nicht zu hoffen, aber es ist mal interessant, sich das anzuschauen. Und das können Unternehmer und Unternehmerinnen leisten, ja. Und by the way, das würde das Thema Klimawandel fundamental verändern. Oder zumindest würden wir praktisch den CO2-Ausstoß und im Prinzip sehr, sehr so stark reduzieren können, dass wir eine faire Chance haben, das Klima zu stabilisieren, ja. Und solche Themen wollen wir im Portfolio. Und ich glaube, das schaffen wir zunehmend auch sehr, sehr gut.
Ich habe neulich von dem Louis C.K. heißt der, das ist so ein US-Comedian, der hat einen wunderbaren Sketch gehabt zum Thema, wie sich das Telefon verändert hat. Ne? So früher Wählscheibe und du musst dich verabreden, um zu Hause zu sein. Also musst du zu Hause sein, wenn jemand angerufen hat, musst du quasi vorher einen Termin dafür vereinbaren. Wenn man dann überlegt, wie sehr sich dieser Markt total verändert hat in den letzten, 20, 30 Jahren jetzt dann durchs iPhone und irgendwie Always Connected und sowas, Always On. Was siehst du denn für große Disruptoren oder Faktoren, die auf diesen ganzen Mobilitätsbereich einzahlen? Weil, sag mal, selbst so ein Sono Motors, tolle Idee irgendwie, aber das ist dann halt trotzdem ein Auto auf vier Rädern hinterher, das eben nur solargetrieben ist. Gibt es da große Veränderungen, wo du sagst, das könnte ähnlich disruptiv, ähnlich verändert werden wie andere Bereiche jetzt eben, Biotech oder sowas sind ja vielleicht auch solche Bereiche, die krasse Transformation durchlaufen? Oder würdest du eher sagen, nee, das ist eigentlich eine Sache, die passiert immer so peu à peu, dann hast du mal eine stärkere Batterie oder besseres Recycling und solche Geschichten?
Das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Lass mich mal ausholen. So, ich glaube, wir sind, du hast ja irgendwie anfangs auch angesprochen, dass wir jetzt hier einige Insolvenzen im Mobilitätsbereich gesehen haben, also viel im Bereich Zweiräder, aber auch Sonomotors, aber auch viele andere. Das heißt also, New Incumbents im Fahrzeugmarkt, ja, dass die sich sehr, sehr, sehr schwer tun. Und ich glaube, wir gehen hier erstmal einem Technologiezyklus zu, praktisch, oder der Technologiezyklus geht es hier ein Stück weit zu Ende. Wir haben zum Beispiel auch gesehen, dass ja etablierte Fahrzeug-OEMs, BMW, Mercedes, die haben auch neue Geschäftsmodelle ausprobiert. Ja, die haben auch mit Share Now, Drive Now etc. Sachen gemacht, die funktioniert haben, aber die jetzt auch nicht dazu geführt haben, dass die Großkonzerne plötzlich andere Konzerne sind. Ja, die Großkonzerne verkaufen heute im Wesentlichen immer noch Autos und sind nicht, was früher die Vision war, Mobilitätsanbieter. Mhm. Gleichzeitig suchen wir händeringend nach guten neuen Mobilitätslösungen. Ja, also man kann eigentlich sagen, Mobility is broken. Ja, keiner möchte heute mehr im Stau stehen. Was ein Auto die Gesellschaft kostet, ist, das möchtest du nicht wissen. Ja, also was wir an Platz in Städten brauchen, ja, blödes Beispiel, der, weißt du, woher der größte Teil des Plastikeintrags in der Natur kommt? Das kommt von abgerietenen Autoreifen.
Ach, das habe ich schon mal gehört. Ja, krass, ja, stimmt. Mhm.
Das will keiner mehr. Mhm. Gleichzeitig musst du überlegen, es sterben jährlich viele tausend Leute schlicht und ergreifend an schlechter Luft in Städten und das kommt vorwiegend von Verbrennungsmotoren. Mhm. Ja, aber auch von Mikroplastik. Also will da wirklich keiner mehr haben. Plus mit zunehmender Urbanisierung wächst das Problem exponentiell, weil Straßen haben ein ganz schlechtes Nutzungsverhalten. Ja, also du kannst über so eine große Straße ca. 1600 Leute pro Richtung pro Stunde transportieren. So eine Münchner S-Bahn schafft 25.000 in der gleichen Zeit. Also nicht vergleichbar. Aber die Münchner S-Bahn, wenn die praktisch proppenvoll ist, dann fährt die halt noch den 25.001, aber das ist konstant und der Rest kann halt nicht mehr mitfahren. Mhm. Wenn du auf der Straße in Richtung 1600 Personen kommst, dann bricht es zusammen, weil dann hast du einen Stau und dann transportierst du plötzlich nur noch irgendwie 100 oder 200. Also das müssen wir gelöst kriegen. Meine Interpretation ist ein Stück weit, wir sind technologisch noch nicht da. So, was werden wir sehen? Ja, und wir sehen auch übrigens, um das auch mal zu sagen, in Europa tolle Finanzierungsrunden in Mobilität. Das befasst sich dann aber stark mit Ladeinfrastruktur, neuen Batterien etc. oder auch Mobility Services oder Finanzierungsmodellen wie zum Beispiel Finn. Ich glaube aber auch, wir sehen zunehmend wieder Investitionen im Bereich autonomes Fahren. Und wenn ich mir anschaue, 2017 bis 20 haben wir erst einmal geglaubt, Mitte der 20 Jahre wird autonomes Fahren da sein. Und was wird autonomes Fahren sein? Ja, das wird irgendwie ein großes deutsches Fahrzeug, idealerweise ein SUV sein, das dann autonom mit 200 über die Autobahn brettert. Ich glaube, das ist ein bisschen Blödsinn, weil das ist am Bedarf vorbei. Mhm. So, erstens mal, also wenn wir sagen, wir müssen das Mobilitätsproblem lösen, dann geht es darum, das vorwiegend für die Städte zu lösen. Fürs Land ist nochmal eine andere Geschichte. Da ist es nicht so drängend, da ist es aber auch schwieriger. So, in der Stadt es zu lösen, da haben wir schon teilweise gute Lösungen. Ja, U-Bahn, S-Bahn funktionieren ja in den großen Städten. Das Dumme ist nur, sie sind zu teuer, um sie praktisch an jedem Punkt der Stadt hinfahren zu lassen. Das heißt, meistens habe ich Sternverbindungen in die Städte rein und aus den Städten raus, ja, und die Querwege muss ich dann anders abbilden und daran hapert's. Ja, weil da muss ich dann auf Bus umsteigen, auf Trambahn und das ist langsam, das konfliktiert mit dem restlichen Verkehr. Da hat irgendwie keiner Lust drauf, ja, und da haben wir nicht die Lösung gefunden. Wenn wir jetzt mal ans autonome Fahren denken und sagen, ich habe irgendwie so eine autonom fahrende Kabine, die kann irgendwie 8 bis 10 Leute transportieren und die fährt im 2-Minuten-Takt praktisch irgendwie diese Ringstrecken. Das sind wir das haben wir noch nicht, aber das sind wir technisch nicht weit davon entfernt. Mhm. Und wenn wir es dann noch hinkriegen, dass beispielsweise Städte bereit sind, eben da ein bisschen aggressiver zu sagen, schau mal, das und das und die Straßen, die sperren wir jetzt für Autos. Ja, dann könnte das aus meiner Sicht eine disruptive Lösung sein. Warum disruptiv? Weil sie sehr viel billiger, sehr viel besser und wahrscheinlich auch sehr viel mehr Akzeptanz erfährt als das Auto, zumindest im städtischen Bereich.
Super interessant finde ich, was du gerade sagst. Auch vor dem Hintergrund, Apple hat ja jetzt gerade sein Projekt eingestellt, ne? Zeitgleich, wenn ich dir jetzt gerade zuhöre, also sein Car-Projekt, ne? Zeitgleich klingt es aber so, als müsste eigentlich dabei AI trotzdem auch eine Rolle spielen. Also es könnte auch, wenn du sagst, man ist technisch noch nicht so weit, es könnte ja jetzt auch dadurch vielleicht kommen, dass Verkehr besser koordiniert wird, ne?
Genau, also wie gesagt, in der alten Welt hat man sich autonomes Fahren angeschaut und gesagt, das ist ein regelungstechnisches Problem und AI brauche ich im Wesentlichen irgendwie, um Sensordaten zu verarbeiten. Das heißt also irgendwie, meine Kamera kriegt ein Bild rein und da muss ich halt irgendwie Verkehrsschilder drauf erkennen oder Pedestrians etc. Und dann gebe ich das eine Regelungstechnik und dann trifft diese Regelungstechnik in jeder Fahrsituation die richtige Entscheidung. Mhm. Und man hat gelernt, autonomes Fahren hat eher etwas praktisch mit genereller künstlicher Intelligenz zu tun. Warum? Weil es so viele Edge-Cases gibt, dass sich die durch Regelungstechnik oder sagen wir mal so Basis-KI-Themen oder Ansätze einfach nicht abgedeckt kriegt. Ja, also blödstes Beispiel ist ein Kind, das im Raketenkostüm irgendwie auf die Straße rennt. Ja, würde die AI sagen, da ist eine Rakete auf der Straße, was mache ich jetzt damit? Spannende. Ja, du als Autofahrer würdest natürlich sofort verstehen, was da los ist, auf die Bremse drücken. Mhm. Ja, und das kriegt man noch nicht abgebildet. Aber ich glaube, was wir als nächstes Mal sehen werden, ist autonomes Fahren in Fenced Areas, also in Häfen, Fabrikgebäuden, Fabrikgeländen etc. Ja,
ich habe gerade den Henrik Kramer von Fernwald auf der Bühne, ne? Beim Start Summit haben wir so gesprochen. Das ist ja genau das, was die machen, ne? Und der hat das bewusst auch aus diesem Grund gesagt, weil das viel, viel einfacher ist, als es im öffentlichen Raum zu machen, ne?
Genau, richtig. Also tolles Unternehmen, Fernride. Und genau der Ansatz ist der richtige, es erstmal da zu machen. Ja, und jetzt kann ich drüber nachdenken, wie kann ich denn eine Straße so umbauen, dass es da drin auch möglich ist. Mhm. Ja, und eben nicht, ich bretter da mit 200 drüber und da kann keine Ahnung was passieren, sondern das ist vielleicht für Autos und für Fahrräder gesperrt. Ich habe Sensorik am Rand, die überwachen, dass da keiner reingeht. Wenn da einer reintritt, dann sagt die Randsensorik, okay, ich halte jetzt mal hier die Fahrspur an etc. Und dann wird das schon deutlich abbildbarer. Und ich glaube auch, dass wir das in den nächsten 10 Jahren definitiv sehen werden. Und das würde, glaube ich, einen enormen Schritt bringen.
Ich höre aber auch raus, das ist quasi nur der Zwischenschritt, weil, wenn ich dir vorhin richtig zugehört habe, geht es ja eigentlich eher noch darum, radikaler neu zu denken. Ne? Dass man vielleicht sogar sagt, ich weiß nicht, so Sachen wie Transrapid kennt ihr ja in München auch gut. Hyperloop kennt ihr auch gut. Transrapid ist ja ein Beispiel, wo es nicht geklappt hat. Boring Company ist ja vielleicht auch nochmal so ein Thema, das Ganze unter die Erde zu bringen. Also solche radikaleren Lösungen, höre ich bei dir raus, finden zumindest in deinem Kopf irgendwie einen Platz. Ne?
Absolut. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Also Mobilität ist ein extremst hart zu lösendes Problem. Ja, also du hast erstmal, wenn ich es jetzt mal irgendwie aus VC oder Unternehmersicht denke, ja, da muss ich erstmal ein Consumer-Problem lösen. Der Consumer möchte meine Mobilität nutzen wollen. Beispiel das 3-Liter-Auto. Ja, ich kann schon lange ein Auto auch mit Verbrennungsmotor bauen, irgendwie halt mit irgendwie 40 PS. Klein, leicht, dass es tut, will aber keiner, kauft keiner. Wir haben x-mal probiert worden, Leute wollen SUV, ist dummerweise so. Ja. Zweitens, ich muss einfach eine neue Infrastruktur dafür bauen. Ja, da rede ich, also irgendwie eine ICE-Trasse kostet irgendwie, ich glaube, 30 Millionen pro Kilometer oder so. Also es ist einfach abartig, was ich da an Geld in die Hand nehmen muss. Ich muss auch den Platz schaffen. Ja, das gilt zum Beispiel für das Thema Hyperloop, obwohl ich das für ein sehr, sehr interessantes Konzept halte. Und dann muss ich es auch noch technologisch skaliert kriegen, was meistens nicht in unserer Denke ist. Wenn wir über Skalierung reden, dann denken wir ja als VCs immer, ja, dann muss ich halt 2 neue Server dazu schalten. Das ist aber hier ein ganz anderes Problem, weil ich halt die industrielle Produktion skalieren muss. Und das muss auch erstmal klappen und auch das ist unfassbar teuer. Aber long story short, ich bin vollkommen dabei. Also wenn wir auf uns das Hyperloop-Thema anschauen, warum ist das denn interessant? Erstens mal, ich kann voraussichtlich verhältnismäßig billig bauen, weil ich zum Beispiel auch an Autobahnen entlang bauen kann. Ja, also ich muss keinen ganz neuen Verkehrsgrund erschließen. Das hilft schon mal enorm. Zweitens mal, ich habe eine relativ dünne kleine Röhre, das kostet trotzdem Geld, aber ist es wahrscheinlich sogar billiger als eine ICE-Trasse zu bauen. Ja, und was wäre der große Nutzen von Hyperloop? Einmal, es kommt ein neuer User-Benefit dazu. Also ich könnte München-Berlin in 40 Minuten fahren. Ja, also ich könnte in München wohnen, in Berlin arbeiten. Das wäre technisch möglich. Das wäre natürlich toll. Es braucht wahnsinnig wenig Energie, weil ich ja innen praktisch keine Reibungs- und Luftwiderstände mehr habe. Und ganz, ganz wichtig, ich könnte die Schiene entlasten, weil das Riesenproblem ist dadurch, dass Schienentrassen so wahnsinnig teuer sind, kann ich nicht viele ICEs fahren lassen. Fragt man sich, warum denn das? Naja, so ein ICE, der da mit 300 km/h über die Strecke fährt, der braucht vorne und hinten richtig viel Platz. Ich kann ja nicht irgendwie vor ihm einen Güterzug fahren lassen, das funktioniert nicht. Das heißt, der Güterzug muss längst weg sein, bevor der ICE kommt. Ja, das heißt also, deswegen fährt der Sprinter zum Beispiel München-Berlin auch nur ein paar Mal am Tag und nicht jeder Zug ist ein Sprinter, ja, weil dann die Streckenauslastung zu gering wird. Und hätte ich einen Hyperloop daneben, ja, könnte ich den Güterverkehr auf die Schiene bringen, da gehört er hin, nicht auf die Straße, ja, und könnte den Personentransfer mit dem Hyperloop machen. Plus, letztes Argument für Hyperloop, es gibt natürlich auch viele Gegenargumente, es ist teuer, es ist ein Riesensystem und so weiter, aber letztes Argument dafür ist, ich habe ja beim klassischen Bahnverkehr, wenn ich so eine Stadt wie Berlin anfahre, sagen wir mal 1, 2, maximal 3 Haltestellen, wenn ich mit dem großen Zug komme. Also das heißt, die Leute müssen irgendwie zum Hauptbahnhof fahren und vom Hauptbahnhof wieder weg. Das heißt, ich habe da auch ein logistisches Problem. Und der Hyperloop ist anschlussfähig. Das heißt, ich könnte praktisch den Zug vor Berlin aufsplitten und dann irgendwie in 10 verschiedene Destinationen fahren lassen. Das heißt, die Leute wären praktisch schon verteilt und hätten auch viel weniger Zeit dann praktisch zu ihrem eigentlichen Zielort, als das mit dem Zug möglich wäre. Ja, also das wäre, also ich würde praktisch den ganzen Flugverkehr wahrscheinlich irgendwie zumindest den innerdeutschen Flugverkehr oder vielleicht auch mal den innereuropäischen Flugverkehr abschaffen können, wenn ich sowas wie ein Hyperloop hätte.
Also ich finde, das klingt super. Hyperloop, ich freue mich, wenn das irgendwann Realität wird. Vielleicht nochmal ganz kurz trotzdem nochmal der Blick auf die Early-Stage-Startups. Wir haben ja jetzt wirklich, also vor allem, glaube ich, im Scooter-Bereich haben wir darüber gesprochen, dann aber auch im E-Bike-Bereich unglaublich viele Insolvenzen. So OneMove zum Beispiel ist irgendwie trotz guter Finanzierung und so pleite gegangen. Wie guckst du auf diesen ganzen frühen Bereich? Und würdest du als Gründerin und Gründer sagen, es macht trotzdem Sinn, in dem Bereich zu gründen? Oder würdest du sagen, aus den vielen genannten Punkten, Kapitalintensität und so weiter, Zeitgeist, vielleicht zu forschungsintensiv auch, macht es eher keinen Sinn, da zu gründen gerade?
Also da traue ich mir keine Aussage zu. Also ich möchte auch keinen Gründer, keine Gründerin vom Gründen abhalten. Das ist nicht mein Job. man muss sich der Herausforderungen bewusst sein. Ja, aber letzten Endes, oft siehst du es ja auch so, es geht eine Welle vorbei, die hat nichts gebracht, aber dann hat man aus der Welle gelernt, ja, und vielleicht kommt ja jemand mit einem wahnsinnig pfiffigen Scooter oder E-Bike oder sonst irgendetwas Konzept, ja, das in einem Segment super gut funktioniert. Ja, das möchte ich gar nicht absprechen. Und dann ist es ja spannend, weil, also eins ist ja unbestritten, der Bedarf an Mikromobilität, aber auch der Bedarf an leichten E-Fahrzeugen generell etc., der ist ja da und der ist ja immens. Mhm. Ja, es ist nur dadurch, dass ich, wie gesagt, habe Customer Acceptance, Industrialisierung und dann natürlich noch Kosteneffizienz, dass du diese drei Blöcke beherrschen musst, ist einfach schwer.
Und ich würde sagen, den ganzen Teil Politik, den klammern wir einfach mal aus, dass die Politik verstehen muss, was da vielleicht an Bedarf und auch an Möglichkeiten und Chancen gerade besteht. Ich glaube, wir hätten sowieso wieder nur den Tenor, da muss schneller gelernt werden, schnelleres Verständnis aufgebaut werden. Wer darf sich denn bei dir melden, Andreas? Ich fand das hochinteressant, aber es klingt ja schon, man hört raus, Mobilität bleibt bei euch ein Thema, ne?
Absolut. Also jede Mobilitätsunternehmerin, jeder Mobilitätsunternehmer darf sich bei uns melden. Schaut euch gerne unser Portfolio an. Das seht ihr auch viel. Jetzt haben wir gar nicht über Deep Drive gesprochen. Das ist wirklich ein hervorragendes Unternehmen, auch ein Paradebeispiel, wo Startups mit neuen Technologien, glaube ich, einen Akzent setzen können, auch wirklich was bewegen können. Das heißt also, wenn ihr Technologien habt von autonomem Fahren oder auch Technologien, die wirklich in den E-Drive-Train von bestehenden Autos reingehen, meldet euch super gerne bei mir.
Und trotzdem nochmal, E-Bikes ist aber ein Thema, das macht ihr nicht, ne? Vermute ich mal. Weil, also das mein Gefühl ist, der Markt ist gerade übersättigt und sollte man vielleicht dann doch eher Abstand nehmen gerade.
Es kommt drauf an, was man da macht. Wir haben da hoch erfolgreich Fahrzur gemacht und an Porsche verkauft letztes Jahr. Das ist ein super schlanker E-Bike-Antrieb, der praktisch komplett ins Unterrohr des Fahrrads reinpasst und darauf baut jetzt Porsche seine E-Bike-Sparte auf. Also das ist toll. Ich glaube, was schwierig ist halt bei E-Bikes sind Consumer-Konzepte. Also ja, wenn ich jetzt mit einer neuen E-Bike-Brand an den Markt komme, ja, dann muss man erkennen, das, was man jetzt auch im Autosegment sieht, ja, also auch die bestehenden OEMs, natürlich werden die E-Fahrzeuge bauen können und machen sie ja auch schon. Ja, und jetzt wird es für die New Entrants, vielleicht bis auf Tesla, halt zunehmend schwieriger, sich dieser Konkurrenz zu stellen. Und so sehe ich es ein bisschen auch bei E-Bikes. Das heißt aber, nicht, dass es nicht auch ein super innovatives, auch patentierbares E-Bike-Konzept geben kann, das wir dann gerne finanzieren.
Super. Und ich glaube, man kann auch festhalten, Mobilität ist halt einfach ein krass großer Markt, weil jeder möchte sich immer bewegen. Ne? Also von daher ist es schon super spannend, glaube ich.
Ich glaube, das ist neben Lebensmittel der größte Markt der Welt.
Cool, Andreas. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Und ja, ich freue mich auf eine Fortsetzung.
Jan, herzlich gerne und dir vielen Dank. Und ich freue mich.
Super.
Bis dann.
Bis
Tschüss.
Dann. Ciao.
Hi, hier ist Kira vom Content-Team. Hast du spannende und aktuelle Neuigkeiten, die du mit uns und der Startup-Szene teilen möchtest? Dann reiche deine Pressemeldung ganz einfach bei uns ein. Wir überprüfen nicht nur jede eingereichte Meldung darauf, ob sie für unseren Content relevant ist, sondern laden sie auch auf unsere Plattform hoch, sodass sie für die ganze Startup-Welt zugänglich wird. Unter www.startupinsider.de/Pressemeldungen kannst du deine Pressemeldung hochladen und sogar mit deinem Startup-Profil verknüpfen. Dort findest du auch noch weitere Informationen dazu. Wir freuen uns auf deine Beiträge.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.